Polizisten, VVN, BDA. Möchte ich euch alle sehr herzlich zu dieser kleinen Gedenkveranstaltung anlässlich des 27. Januars begrüßen. Heute findet gleichzeitig die niedersächsische Landtagswahl statt. Ein sehr ungünstiger Termin geht dieser Gedenktag an den Holocaust deswegen doch in der öffentlichen Wahrnehmung völlig unter. Vor fast 63 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz durch die sowjetischen Truppen befreit. Auschwitz-Birkenau war das größte deutsche Vernichtungslager. Allein dort wurden 1,1 Millionen Menschen, zumeist Jüdinnen und Juden, ermordet. Aber auch Sinti und Roma, Polen und sowjetische Kriegsgefangene. Auschwitz ist das Symbol für die Shoah und steht stellvertretend für die Vernichtung von mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden. Die SS errichtete im Lager von seiner Gründung 1940 an ein barbarisches, verbrecherisches Unterdrückungs- und Vernichtungssystem mit dem Ziel, jegliche Solidarisierung zwischen den Häftlingen, jeglichen organisierten Widerstand zu unterbinden. Doch das Gegenteil trat ein. Wie in allen anderen KZs, Ghettos, Kriegsgefangenen und sonstigen Lagern bildeten sich Widerstandsorganisationen meistens unter der Leitung von Sozialistinnen und Kommunisten. In Auschwitz entstand schon 1940/41 die erste Widerstandsgruppe, die von polnischen Sozialisten und Offizieren aufgebaut wurde. 1942/43 schlossen sich verschiedene Widerstandsgruppen unterschiedlichster Nationalitäten zur Kampfgruppe Auschwitz zusammen. Die Arbeit der Widerständler bestand in der Sammlung von Informationen und die Dokumentation der Verbrechen der Nazis und deren Übermittlung in die freie Welt. Die herausragendste Widerstandsaktion war der Aufstand des Sonderkommandos am 7. Oktober 1944 mit Sprengkörpern, die die Gruppe von der Widerstandsgruppe im Frauenlager erhielt, konnten sie das Krematorium 4 teilweise sprengen. Mehreren Gefangenen gelang sogar die Flucht. Anfang 1944 gab Himmler erste Anweisungen, die Spuren der unmenschlichen Verbrechen zu beseitigen. In Auschwitz I wurde das alte Krematorium in einen Luftschutzbunker umgebaut und vor allem die Todesmauer zwischen Block 10 und 11 abgerissen, an der tausende Häftlinge erschossen worden waren. Später begann die Verlegung der nichtjüdischen Häftlinge in KZs im Reichsinneren. Im Hinblick auf das vorherzusehende Ende des Lagers befiehlt Himmler im November 1944 die Zerstörung aller Gaskammern und Krematorien und sonstigen Verbrechensspuren. In Gedenken sind wir heute bei den Frauen und Männern und Kindern, die ewig in Auschwitz geblieben sind. Auschwitz mit seinen mehr als 1,5 Millionen Toten ist der größte Friedhof der Welt. Dort liegen Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Polen, Russen, Frauen und Männer des Widerstandes aus allen Ländern Europas. Wir haben die Pflicht, ihnen zu gedenken. Stellvertretend für alle Opfer des deutschen Faschismus möchten wir heute an drei Lüneburger jüdische Familien erinnern. Die Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung fand auch hier in Lüneburg statt.
Familie Schickler, Inhaber eines Schuh- und Textilgeschäftes. 1906 kam die Familie mit 4 Kindern nach Lüneburg. Sie integrierte sich schnell in das städtische Leben, war Mitglied im Sport- und Geflügelzuchtverein. 1933 wurde die Familie aus allen Vereinen ausgeschlossen. Auch im sonstigen Alltag waren sie Opfer täglicher Diskriminierung. Schon ein Jahr nach der Machtergreifung der Nazis wurden Herr Schickler und sein ältester Sohn in das KZ Sachsenhausen gebracht. Herr Schickler wurde kurze Zeit später wieder entlassen, sein Sohn erst nach 2 Monaten mit der Auflage aus Deutschland auszureisen. 1939 mussten Frau und Herr Schickler zusätzlich die Namen Sarah und Israel annehmen. Die restlichen Söhne verließen Deutschland mit ihren Familien. Das Geschäft der Schicklers wurde arisiert. Die zurückgebliebenen Schicklers wurden am 5. Mai 1943 von Hamburg nach Theresienstadt deportiert. Der 76-jährige Herr Schickler starb noch beim Transport in das Ghetto Theresienstadt. Seine 74-jährige Frau starb ein Jahr später an Unterernährung.
Ruth Jakobson ist geboren am 17.02.1900 hier als jüngstes Kind des Bankiers Moritz Jakobson und seiner Frau Betty. Nachdem sie auf der Wilhelm-Raabe-Schule war, bestand sie als erste Schülerin 1920 die Reifeprüfung am Joanneum. Nach einem Medizinstudium und der Heirat mit dem Staatsanwalt Karl Weinberger bekam sie drei Kinder. Hanna, 1928 geboren, Michael, 1931 geboren und Elisabeth, 1936 geboren. Die Familie lebte in Würzburg und bekam immer mehr Schwierigkeiten durch die Entrechtung und Enteignung von jüdischen Bürgern durch das Naziregime. 1939 gelang es der Familie mit Hilfe einer humanitären Initiative, die Tochter Hanna per Schiff nach England zu bringen und sie so vor der Verfolgung zu schützen. Der Versuch, mit den anderen Kindern nach Kuba zu emigrieren, scheiterte, nachdem den jüdischen Bürgern das Auswanderungsrecht abgesprochen wurde. 1941. Im gleichen Jahr erlag Karl Weinberger seiner Beinverletzung aus dem Ersten Weltkrieg, die verstärkt durch die Verschlechterung ihrer Situation war. Ruth selbst besaß noch Besitz in Lüneburg, den sie teilweise illegal verkaufen konnte oder verschenkte. Auch unterrichtete sie weiterhin ihre Kinder zu Hause, auch nachdem sie in Würzburg in ein Judenhaus gebracht wurde. Ende Juni 1943 wurde sie dann mit ihren zwei Kindern, Lies und Michel, nach Auschwitz deportiert, wo sie nach kurzer Zeit in der Gaskammer ermordet wurde, am 30.06.
Eine weitere Familie sind die Baden-Bärs. Das waren Frau und Herr Baden-Bär und deren Kinder Arnold, Lisa und Ruth. Auch sie waren Inhaber eines Schuhgeschäftes. Frau Baden-Bär erkannte schon früh die Gefahr, die vom NS-Regime ausging. Sie wollte auswandern, konnte sich aber gegen ihren Mann nicht durchsetzen. Kurz nach der Machtergreifung der Nazis aber dann, wurde die jüdische Familie diskriminiert. So zum Beispiel bei den ersten Boykotts von jüdischen Geschäften, aber auch Theaterbesuche waren nicht mehr möglich, denn an der Kasse stand kein Zutritt für Juden und Hunde. 1934 wanderte Arnold nach Palästina aus. Seine Schwester Lisa folgte dann ihrem Bruder zwei Jahre später. 1938 floh Ruth, die älteste Tochter der Baden-Bärs, mit ihrem Mann und Kind nach Australien. Noch im gleichen Jahr wurde die Familie Baden-Bär gezwungen, ihr Schuhgeschäft abzugeben. Frau und Herr Baden-Bär blieben bis zuletzt in Lüneburg. Hier durchlitten sie eine harte Zeit. Drei Beispiele hierfür sind, dass ihre Personalausweise mit einem J für Jude versehen wurden, an sie keine Lebensmittelmarken mehr verteilt wurden und auch sie die Namen Sarah und Israel übernehmen mussten. Im September 1941 wurden sie dann per Gesetz verpflichtet, den Judenstern an der Brust zu tragen. Noch im gleichen Jahr wurde Frau Baden-Bär nach Minsk abtransportiert. Seitdem gilt sie als verschollen. Was mit ihrem Mann passierte, ist nicht bekannt.
Auschwitz ist durch die schier unvorstellbare Grausamkeit der dort begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einem in aller bisherigen Menschheitsgeschichte einmaligen Verbrechen geworden. Die Nazis haben in Auschwitz versucht, ihren schändlichen Plan zur Endlösung der Judenfrage und Vernichtung von Sinti und Roma zum Abschluss zu bringen. Und alle Oppositionellen, den Angehörigen des europäischen Widerstands, die Kämpfer für die Freiheit in den von Deutschland unterjochten Ländern zu vernichten. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Geschichte, eine würdige Aufarbeitung der deutschen Verbrechen ist unumgänglich. Nur die Erinnerung an die Opfer, an das, was passiert ist und wie es passiert ist, verhindert, dass sich der Holocaust wiederholen kann. Millionen Deutsche haben durch begeisterte Mittäterschaft, Denunziantentum oder gekonntes Wegschauen den Aufbau Nazi-Deutschlands begleitet. Ihre Nachbarn, Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma Homosexuelle, Behinderte und politisch Andersdenkende in Konzentrationslager deportiert, verfolgt, gefoltert und ermordet. Die Verantwortung dieser Barbarei aufzuarbeiten und der damit verbundene Aufwand ist kein neues Unrecht, sondern dringliche Notwendigkeit, um den Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus zu begegnen, der noch immer tief in der deutschen Gesellschaft verankert ist. Den Debatten um Schlussstriche unter die deutsche Geschichte, um deutsche Täterinnen, die angeblich Opfer waren, oder um die Vergleichbarkeit des Holocaust mit anderen Ereignissen gilt es entschieden entgegenzutreten. Die Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz und das Gedenken an die Opfer des Faschismus an diesem Tag muss auch die historische Lehre aus dem 30. Januar 1933 mit einbeziehen. Faschismus kommt nicht über Nacht. Und die Erinnerung und das Gedenken müssen mit dem konsequenten politischen Handeln gegen den Neofaschismus heute verbunden werden. Wir dürfen die Opfer des deutschen Faschismus nicht vergessen. Unser Gedenken soll zur Errichtung einer Welt mit mehr Solidarität, in der überall die Menschenrechte geachtet werden, in der Frieden herrscht und in der es nie wieder ein Auschwitz geben wird. Vielen Dank.